Innerstädtische Bahntrassen, vernetzte Lebensräume für Pflanzen, Mensch und Tier. Diesen Projekttitel habe ich die letzten Wochen schon öfter gesagt, denn ich habe schon zwei Gespräche zu diesem Forschungsprojekt geführt. Ich habe bisher mit einem Vertreter vom Umweltamt über die Grundidee gesprochen, dass es um Gebiete an Bahntrassen geht, die aus mehrerer Hinsicht interessant sein können. Es geht um Lebensräume von Tieren und Pflanzen, aber es ist eben auch interessant für die Menschen, die sich dort aufhalten. Auch zwei Vertreterinnen von der Stadt- und Freiraumplanung waren hier. Und jetzt habe ich noch zwei Menschen von der Landschaftsplanung im Studio, Cindy Völler und Jessica Machalet. Hallo.
Hallo.
Landschaftsplanung. Ich dachte ja, ich weiß ungefähr, was da passiert, aber ich bin mir gar nicht sicher. Also vielleicht mal kurz zum Anfang. Was ist das für ein Forschungsbereich?
Also Landschaftsplanung beschäftigt sich mit dem Zusammenspiel von Natur, Freiräumen und auf der anderen Seite auch mit menschlicher Nutzung. Also Ziel ist es dabei eigentlich, die Landschaften so zu gestalten, dass sowohl ökologische als auch soziale und auch wirtschaftliche Anforderungen an den Raum langfristig zusammen funktionieren können. Das heißt, es soll keine Verdrängung stattfinden, sondern eher ein Miteinander. Und einfach ausgedrückt ist es, also ist die Landschaftsplanung eine Planung, eine Entwicklung und auch ein Schutz von Landschaft und bildet für uns eigentlich die Basis von einer nachhaltigen Entwicklung.
Was meint denn Landschaft? Also ist es, wie ich jetzt denke, Bergen, Seen, Wälder oder geht es da um, also jetzt zum Beispiel in Abgrenzung zu den Stadt- und Freiraumplanern, die gucken sich ja auch Gebiete unter dem freien Himmel an.
Ja, genau. Also Landschaft sind eben nicht nur Berge, Seen und Täler, sondern finden wir auch in der Stadt. Die kleinsten Räume, die kleinsten Freiflächen gehören da auch mit dazu.
Und von daher auch diese Gebiete, die jetzt hier in dem Projekt untersucht werden. Was ist denn jetzt aus Ihrer Sicht da besonders interessant dran an diesen Gebieten an und um so Bahntrassen?
Also die Bahntrassen sind für uns besonders wichtig, weil es sind eben nicht nur Verkehrswege oder Verkehrsräume, sondern für uns vor allen Dingen Lebensräume. Sehr artenreiche Lebensräume für verschiedenste Pflanzen und Tiere und durch ihre lineare Struktur verbinden sie auch die verschiedenen Lebensbereiche, verschiedenen Korridore und es bildet sich durch die Stadt sozusagen ein Netz von Lebensräumen.
Wenn ich da jetzt langlaufe, also ich bin ja mit dem Projekt in Zusammenhang gekommen, weil ich selber spazieren war am Hackersteg und befragt wurde, was auch so ein Teil des großen Projekts ist, dann finde ich schon jetzt, dass dort ein interessantes Gebiet oder ich gucke mir das an, wie ich das halt sehe. Wenn Sie da jetzt langlaufen, sehen Sie da andere Sachen oder worauf gucken Sie da mit dem quasi landschaftsplanerischen Background?
Na, wir gucken auf alle Fälle, ähnlich wie die Stadtplanerinnen das auch machen, auf die menschliche Nutzung, aber wir gucken eben auch, welche Pflanzengesellschaften finden wir vor, ne? Also welche Pflanzen sind vor Ort. Also gerade jetzt im aktuellen Projekt gucken wir auf solche Flächen, auf diesen Flächen, wie kann man die menschliche Nutzung und den Artenschutz eigentlich zusammenbringen.
Okay.
Ne? Und das sind solche Flächen eben sogenannte Trittsteine oder sogar Lebensraum, Habitate, ich will das mit den Bahntrassen jetzt nochmal aufgreifen, oder auch Habitate, wo eben gerade die Arten der Trockenlebensräume sich wohlfühlen, wo sie sich vermehren können, wo sie Nahrungsmittel finden. Der große Unterschied zu den Trockenlebensräumen in der Stadt ist einfach, dass die Stadt eine Barriere bildet. Die ist wie eine Barriere für viele Trockenlebensräume. Hier in Erfurt haben wir im Süden zum Beispiel den Militärplatz als großen Trockenlebensraum. Im Norden haben wir einen bundesweiten Korridor, wo die Schwellenburg zum Beispiel dazugehört. Die haben keine Verbindung. Aber für den Artenaustausch wären Verbindungen durch die Stadt wichtig. Und da kommen wir eben mit den Bahntrassen dann ran. Und diese schmalen Linien reichen aber nicht aus. Deswegen brauchen wir noch Flächen mit einer ähnlichen Struktur. Also in Erfurt haben wir als Feuchtlebensraum die Gera, die geht durch. Ne? Mhm. Und haben da auch entsprechend die Auenbereiche. Und das haben wir bei Trockenlebensräumen eben nicht. Also Bahntrassen sind die Linien wie die Gera. Und diese Flächen, die wir noch suchen, sind quasi größere Bereiche, wie schon gesagt, als Lebensräume für die Vermehrung oder auch Ernährung.
Ich hatte das schon kurz mit dem Vertreter vom Umweltamt im ersten Gespräch betroffen. Also er hat schon ein bisschen was zu diesen Trockenlebensräumen erzählt. Vielleicht nochmal, warum ist das denn wichtig, dass wir die haben? Also man könnte ja auch sagen, ja, dann ist halt im Süden und Norden und wenn die sich nicht treffen, was ist daran schlimm?
Na, der genetische Austausch. Also wir brauchen ja, um Inzest vorzubeugen und auch große Populationen zu haben, die lebensfähig sind, brauchen wir den genetischen Austausch. Und dafür sind diese Wege einfach so unglaublich wichtig. Und auch diese kleineren Lebensräume in der Stadt, dass die Arten wandern können.
Und dass es grundsätzlich solche Lebensräume gibt, ist für die Diversität oder wahrscheinlich ist dann im größeren Zusammenspiel wichtig, oder?
Naja, ist ja für die Artenvielfalt wichtig. Das sind Lebensräume mit einer unglaublich hohen Artenvielfalt. Die sind sehr wertvoll an sich auch und von daher natürlich auch erhaltenswert. Ne? Also müssen die auch erhalten bleiben. Mhm. Es gibt das ökologische Netz. Und da gibt es ein wunderschönes Spiel, das habe ich auch ab und zu mal mit Schulklassen gespielt, das einfach zeigt, dass ein ökologisches Netz, je mehr Arten da sind, desto stabiler ist es. Mhm. Ne? Jede Art sorgt für Stabilität, jede Art hat eine Aufgabe, um dieses große Netz zu erhalten. Nämlich eine Art raus, bricht das Netz zusammen.
Mhm. Okay, Sie haben gesagt, es geht um diese Lebensräume von Pflanzen und Tieren und auch im Zusammenspiel mit menschlicher Nutzung. Wo kann es denn da schwierig werden?
Wenn die Flächen versiegelt werden letztendlich. Gerade in den Städten haben wir ja so einen hohen Druck. Ne? Wir brauchen Wohnungen, die Gewerbe- und Industriegebiete werden ausgeweitet, die Straßen werden ausgeweitet. Haben wir in den ländlichen Regionen auch, aber in der Stadt wird der Druck ja immer massiver. Ne? Die Städte wachsen und Flächen werden zunehmend versiegelt. Und da kann natürlich keine Art leben, ne? Oder wenige.
Und wenn es jetzt konkret um die Forschungsflächen geht, jetzt hier in diesem Projekt, wo liegt dann da der Fokus?
Also wir haben Flächen, die schon seit Längerem eine ganz sanfte, im weitesten Sinne sanfte menschliche Nutzung erfahren. Also wir haben zum Beispiel eine Fläche, die seit Jahren als Lagerplatz für Baumaterialien dient. Da fahren ab und zu mal große Fahrzeuge drauf, reißen den Boden ein bisschen auf. Da freuen sich die Wildbienen, weil die sich da gerne ansiedeln. Und das andere ist, diese Baumaterialien haben natürlich auch, kriegt man ja nicht ganz weg. Dadurch kriegen wir eine lockere Struktur auch in diese, auf diesen Flächen, genau, die dann diesen Trockenlebensräumen wieder entsprechen. Und das sind Nutzungen da. Das sind Flächen, auf denen finden wir die meisten Arten eigentlich auch. Da auch eine große Anzahl auf der Fläche, die ich jetzt im Kopf habe, ist mit die höchste Anzahl an rote Listenarten, also speziell geschützten Arten, gefunden worden. Ansonsten haben wir Flächen für die Wiederherstellung zu Trockenlebensräumen, wo die Struktur gegeben ist, einfach, also wo der, die aber schon von Sukzession jetzt über die letzten Jahre, also wo langsam Wald entsteht, Sukzession ist auch wieder so ein Fachbegriff, wo allmählich Sträucher und Bäume aufkommen, die durch Beweidung jetzt zurückgedrängt werden sollen, um da wieder so halboffene Trockenlebensräume herzustellen. Und da haben wir dann eben die Esel oder Ziegen oder Schafe drauf, je nachdem.
Ja. Was ist eigentlich Biotop-Typenkartierung? Warum ist es wichtig, über die Geschichte der Flächen was zu wissen? Und wie können wir mitmachen? Das habe ich Cindy Völler und Jessica Machalet auch noch gefragt. Und die Antworten hören wir hier gleich.
Puzzles many people in my view. Seeking for truth, you have to be very careful what you say. If the implications of what you've seen are less than optimistic for the future of life on this planet, it has been our task, however, to present the facts as we understand them.
Ein Wort, über was ich öfter gestolpert bin bei der Vorbereitung, war die Biotoptypenkartierung. Ich stolpere
genau,
jetzt schon.
Biotoptypenkartierung. Wir waren heute früh erst wieder draußen und haben kartiert. Biotoptypenkartierung gibt es seit den 70er Jahren und da geht es darum, bestimmte Biotoptypen, Lebensräume, also ist einfach nur der Fachbegriff für Lebensraum, aufzunehmen, um die naturschutzfachlich dann oder im Sinne des Naturschutzes zu schützen, zu erhalten. Das war die Intention damals. Es hat sich jetzt in den 90er Jahren gibt's dazu, wurden da Kartierschlüssel entwickelt und es werden eben die Lebensräume in Deutschland aufgenommen. Das sind Flüsse, also naturnahe Flüsse, naturnahe Bäche, Bergwiesen oder eben auch Trockenlebensräume, wie wir sie untersuchen. Die gehören auch teilweise zu den geschützten Biotopen. Mhm. Diese werden aufgenommen und dann schaut man im Naturschutz, ob es da jetzt wirklich ein Schutzgebiet draus gemacht werden sollte oder welche anderen Maßnahmen ergriffen werden können, um die Lebensräume zu erhalten. Und das ist Biotoptypenkartierung, ist was ganz Einfaches. Einfach schauen, welche Lebensräume haben wir. Mittlerweile gibt es eine Bewertung dazu für die Eingriffsausgleichsregelung. Das ist, wenn ich eine Fläche versiegele, muss ich einen Ausgleich schaffen. Und da geht es darum, einen Biotoptypen, also einen Lebensraumtypen zu erhalten. Da müssen die Firmen, in der Regel sind es Firmen, die große Flächen versiegeln, die müssen dann einen entsprechenden Biotoptyp erhalten.
Das heißt, wenn Sie sagen, Sie waren heute Vormittag schon unterwegs, was machen Sie dann auch mit Klemmbrett? Und dann werden Pflanzen aufgeschrieben oder ich weiß nicht, was wird da kartiert? Kartiert ist ja einfach eine Aufnahme von vielen Daten, oder? Oder was?
Ja. Wir machen es nicht mehr klassisch mit dem Klemmbrett.
Nee, also wir sind Computer. Mittlerweile auch digital unterwegs. Wir gehen tatsächlich mit Handy und Tablet raus Auf dem Tablet haben wir dann das Luftbild. Darauf zeichnen wir die Lebensräume ein. Erstmal, also wir gucken nach einem Luftbild, was haben wir für Lebensräume dastehen auf der Fläche und gucken wir nochmal, ob die Grenze, die wir vorher gezogen haben, wirklich stimmt und müssen nachjustieren vor Ort und nehmen natürlich auch Pflanzenarten auf. Mhm. Weil gerade Pflanzenarten die Biotoptypen auch bestimmen. Also es gibt bestimmte Pflanzengesellschaften, die nur in bestimmten Lebensräumen zu finden sind. Also Pflanzen, die da zusammenspielen oder generell ja auch einzelne Pflanzen, die auf diesen Flächen dann zu finden sind.
Und was Sie auch untersuchen, ist die Geschichte der Flächen, also wie sich Flächen entwickeln über die Zeit. Warum interessiert uns das heute, also bei den Flächen zum Beispiel?
Ganz einfach, die Bitte ist von den BiologInnen an uns herangetragen worden, dass wir, wenn wir landschaftsplanerisch untersuchen, doch auch gleich die historische Genese machen. Die Frage ist, wir sind hier im städtischen Raum, wir finden Arten, die auf diesen Flächen, die total untypisch sind, also wo auch im Erfurter Becken eigentlich gar nicht die Gegebenheiten sind. Mhm. Ne, naturgegeben. Was ist eigentlich passiert in den letzten, wir gucken die letzten 130 Jahre an, was ist eigentlich passiert, damit diese Flächen die Struktur erhalten haben, dass sich die Arten dort ansiedeln, die wir eigentlich gar nicht erwarten würden. Deswegen gucken wir uns die Entwicklung der Flächen an.
Um quasi zum einen zu verstehen, wie ist das so gekommen, wie es jetzt ist und vielleicht auch, weiß ich nicht, Rückschlüsse auf Zukunft zu ziehen.
Genau. Also wie ist es dazu gekommen und das führt ja immer dazu, was könnten wir zukünftig machen? Welche Flächen sind denn noch interessant, dann auch hinsichtlich der Übertragbarkeit für andere Städte sagen zu können, passt mal auf, die und die Flächen sind so und so entstanden, was habt ihr denn für Flächen mit ähnlichen historischen Hintergründen oder ähnlichen Strukturen dann auch?
Ja. Und so ein dritter großer Punkt, wenn ich es richtig verstanden habe, ist schon auch die Einbeziehung von Menschen, die sich irgendwie mit beteiligen können, Citizen Science. Als Stichwort.
Genau, Citizen Science in aller Munde. Die Naturschutzverbände, besonders der NABU, macht das sehr intensiv und sehr gut, schon seit vielen Jahren. Und es ist ja ein Projekt auch für Menschen. Also aus unserer Sicht ist es unglaublich wichtig, auch die Citizens, also die Bürger und Bürgerinnen der Stadt einzubeziehen. Es ist auch die Frage, wie kann ich denn Flächen finden, auch mit Einbeziehung der Bürger und Bürgerinnen. Und da sind wir auf das Citizen Science gekommen und hoffen so, dass Erfurter Bürger und Bürgerinnen einmal für den Artenschutz auch sensibilisiert werden in der Stadt, aber auch, also es ist am Ende auch eine Bildungsmaßnahme und die Hoffnung dahinter, nochmal Lebensräume zu finden in der Stadt, die wir gar nicht auf dem Schirm haben.
Ah, jetzt quasi noch außerhalb von denen, die jetzt schon in dem Projekt drin sind.
Genau.
Okay, und wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, ich will mitmachen, wie geht das?
Ganz einfach, auf unserer Webseite ist die Beschreibung dazu. Das Citizen Science nennt sich Erfurt sucht Schwalbenschwanz, Neuntöter und Co. Und da ist beschrieben, also da haben wir im Prinzip drei Listen, 11 Vogelarten, die wir gerne gemeldet haben möchten als typische Vertreter dieser Lebensräume. Wir haben 16 Pflanzenarten, die gemeldet werden können und wir haben dann auch nochmal Insekten. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie viel das waren, aber auch 2 Reptilien und 3 Spinnenarten, sodass man nach Geschmack, nach persönlichem Geschmack einfach mal gucken kann. Und wir haben mit den BiologInnen auch extra Arten ausgewählt, die leicht erkennbar sind, sodass man nicht gleich verzweifelt. Ne? Also das sind Arten, die sichtbar und hörbar sind und auch fast gar nicht verwechselbar, wie zum Beispiel der Neuntöter als Vogel, als eine ziemlich einmalige Art.
Wie sieht der aus?
Der Neuntöter, der ist ein bisschen größer als eine Amsel, würde ich mal sagen. So bräunlich-graues Gefieder und das Männchen hat einen ganz typisch schwarzen Streifen im Gesicht.
Ah.
Daran ist der sehr gut zu erkennen. Also das Männchen, das Weibchen ist dann wie bei vielen Vogelarten eher etwas unscheinbarer.
Genau. Okay, aber es gibt ja mittlerweile auch viele Bestimmungsratgeber oder sogar Apps, die uns dabei helfen können, Pflanzen und Tiere irgendwie zu bestimmen. Da genau, findet man auf jeden Fall.
Ja, wir arbeiten ja mit denen zusammen. Also wir arbeiten mit Ornitho zusammen. Das läuft super, weil über ornitho.de, das ist die Vogel für die Vogel, Also da werden die Vogelarten gemeldet. Das ist jetzt keine Bestimmungs-App, aber wenn man die Vogelarten da meldet, kommen die auch bei uns an. Die schicken uns, sobald wir abfragen, fürs gesamte Stadtgebiet Erfurt alle Vogelmeldungen von den 11 Arten für Erfurt zu. Da hatten wir im ersten Halbjahr 2025 fast 3000 Individuen zugeschickt gekriegt.
Ach okay, das heißt, ich schreibe keine E-Mail an Sie, hallo, ich habe eine von diesen Vögeln gesehen, sondern ich nutze am besten diese App.
Also über Ornito melden oder dann die Pflanzen über Flora Incognita, die ja etabliert ist. Da kann man auch auf das Projekt gehen. Also da haben wir ein extra Projekt anlegen lassen bei Flora Incognita und bei den Nabu-Naturguckern genauso.
Okay, aha.
Also das ist dann nochmal unterschieden. Das ging aufgrund der Masse der Arten, müssen wir mit verschiedenen Meldeportalen arbeiten.
Aber geht es nur so oder könnte ich auch eine E-Mail schreiben?
Sie können uns auch eine E-Mail schreiben.
Natürlich. Es soll ja noch Menschen geben, die tatsächlich noch nicht mit so digitalen Endgeräten
unterwegs
sind.
Auf unserer Webseite findet man ja auch die Verlinkung zu den Bildern und Arten nochmal, dass man nachschauen kann.
Bis 2029 läuft ja dieses Forschungsprojekt jetzt. Was erhoffen Sie sich denn rauszufinden oder näher zu erkennen? Oder was ist so das große Ziel aus Ihrer Sicht für das Projekt?
Ja, das große Ziel ist wirklich, die Trockenlebensräume, die wir haben, zu vernetzen, entsprechende Maßnahmen zu etablieren, sodass wir wirklich ein Netz in der Stadt haben, welches halt diesen außerstädtischen Lebensräumen auch dient und unterstützt. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, so eine Art Anleitung für andere Städte zu schaffen. Wie kann ich denn Trockenlebensräume, wie kann ich denn ein biologisches Netz in meiner Stadt schaffen für die Trockenlebensräume? Was braucht es? Also das ist nochmal ein großes Ziel und auch Vorlage von unseren Fördermittelgebern, die sagen, wir wollen Übertragbarkeit für andere Städte. Ja.
Wenn wir sind ja jetzt hier ein Radiointerview, wenn jetzt Leute zuhören, wäre auch das, wo sie sich wünschen, dass das hängen bleibt aus diesem Gespräch? Oder was wäre sowas, was Sie, weiß ich nicht, an die Menschen in der Stadt nochmal kundtun wollen über dieses Thema, weil ja so manchmal der Transfer zwischen Wissenschaft und anderen Lebensrealitäten gar nicht so einfach ist, denke ich mir.
Ich glaube einfach, das Bewusstsein dafür auch zu fördern, das ist wichtig. Deswegen machen wir ja auch die Umweltbildung. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil wenn sich die Leute damit auseinandersetzen, dann sind sie eher bereit, das auch zu schützen oder weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das können wir mit dem Projekt schaffen oder zumindest ein Stück vorantreiben.
Ja, ich glaube, das ist auch zumindest unsere Botschaft. Da sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig. Leute, beschäftigt euch mit den tollen Tieren und Pflanzen, die wir hier in der Stadt haben. Meldet sie uns, lernt dazu und habt Spaß an der Natur.
Das sagt Cindy Völler, sie und Jessica Machalet von der Landschaftsplanung an der Erfurter Fachhochschule waren bei mir im Gespräch über das Projekt Innerstädtische Bahntrassen, vernetzte Lebensräume für Pflanzen, Mensch und Tier. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, beziehungsweise vielleicht tatsächlich mitmachen wollt, dann findet ihr alle Infos auf der Projektseite inbar-projekt.de. Wenn ihr bei uns auf die Homepage guckt, radiofrei.de, gibt es auch einen Mediatheksartikel dazu mit dem Link drinne und auch den Gesprächen, die ich vorher schon zu diesem Projekt geführt habe. Musikalisch bleiben wir ganz in der Nähe, gehen lediglich nach Weimar zur Musik von Martin Kohlstedt. Thank you. So klingt die Musik aus PLU Plu von Martin Kohlstedt. Zu hören hier bei Radio Frei in der Sendung Unterdessen. Es ist gleich 22:30 oder wenn ihr die Wiederholung hört, 19:30 am Abend. Und wir haben noch ein Hörteilchen, was sich schon zu einer festen Rubrik im Dienstags unterdessen etabliert hat. Es geht um die sogenannten Kulturfragmente, also die Dinge, die gefunden werden im aktuellen Umbau in der Baustelle des ehemaligen Schauspielhauses im Klostergang 4. Es wird zu einem Kulturquartier, zu einem neuen kulturellen Ort, wo auch wir als Radio dann in ungefähr einem Jahr hoffentlich einziehen werden. Und was eben so zwischen dem Dreck und dem Staub gefunden wird, das sammelt meistens Björn von der Geschäftsstelle und kommt dann damit zu uns hier ins Radio und wir sprechen kurz drüber. Meistens sind es kleine Programmhefte, so auch in der Folge, die wir heute hören, ein Stück aus dem Jahr 1955, was das war und wie es aussah, was uns dazu eingefallen ist, das gibt's hier gleich.
Thank you. alles, was staubig ist, ist unter dem Publikumsraum im großen Saal gewesen.
Zigarettenschachteln.
Kaugummipapier, Bonbonpapier.
Also du hast ja auch eine alte Kabinett gefunden.
Autogrammsammelheft.
Oder
Programmheft.
Tickets. Also so ganz skurrile Dinge auch.
Kulturfragmente über Reste und Relikte.
Wir sind zurück in dieser kleinen Rubrik und haben ein neues Fragment hier vorliegen. Björn ist hier und du hast wieder ein Programmheft dabei.
Genau, im A5 Hochformat. Und das Stück heißt Der eingebildete Kranke und wurde in der Spielzeit 55-56 gespielt und war das dritte Heft. Und die Premiere lässt sich jetzt hier aus der Angabe nicht so schnell ablesen. Vielleicht finden wir es später beim Durchblättern. Das Cover ist, wenn man es aufklappt, nur einseitig gestaltet, nur die Vorderseite, und der eingebildete Kranke ist dort mit roter Schrift wie aufgedruckt zu sehen, und ein Teil ist, das seht ihr dann beim Scannen, also es ist nur noch der gebildete Anke wirklich in der ursprünglichen Farbe zu lesen, und die anderen Buchstaben sind halt schon verblasst. Wahrscheinlich lag das Stück irgendwo zum Teil in der Sonne und zum Teil nicht in der Sonne, wäre eine Vermutung, und da drauf ist zu sehen ein wahrscheinlich Holzstich oder Kupferstich einer Obduktionshalle.
Ach so, jetzt, ne?
Also da siehst du ja, oh, wird schon wieder ein bisschen anders. Gab ja auch so einen Turn, erinnere ich mich direkt an Medikus, ne? Früher waren ja Menschen öffnen und so weiter und so fort ja ganz schlecht. Und hier sieht man dann sozusagen, wie halt so eine Person aufgemacht wird und ganz viele Menschen sich drumherum scharen. Also es ist schon ein ikonisches Bild mit ganz vielen Botschaften. Oben ist ein Skelett, was eher wie der Tod, wo ein kleiner Junge davor steht, ein bisschen wirkt. Und der kleine Junge zeigt halt auf Teile des Körpers, die er vielleicht sieht. Unten werden die Gedärme rausgenommen und in den Eimer gelagert, und ein Tier sitzt daneben. Daneben werden noch sozusagen andere Knochenreste. Also ein sehr aufgeladenes Bild, was ihr euch dann anschauen könnt. Und so geht's auch weiter, weil das alles wahrscheinlich Bilder sind, die dann auch irgendwie im 18. oder Anfang 19. Jahrhundert entstanden sind. Auch in der Zeit, wo dann der Urheber Molière, also Jean-Baptiste Bouguereau, gelebt hat. Der wurde 1622, in Paris geboren. Und das zieht sich halt weiter fort mit weiteren Ansichten von Paris aus dem 17. Jahrhundert. Aufführung des eingebildeten Kranken am Hof von Ludwig XIV. Auch als Stich wahrscheinlich. Datum ist jetzt nicht ganz klar. Und zeigt sich ja, dass halt dann auch später noch mit einem weiteren Strich zu The Company of Undertakers. Undertakers sind wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt an meine Wrestling-Jugend aus den 90er Jahren erinnere, jemand, der dann das Grab vielleicht aushebt. Also Grave Digger, der Undertaker hat eine andere, aber wer weiß. Das lässt sich auch dann das Ärztekollegium oder die Leichenbestatter heißt das Bild, also schon irgendwie der Undertaker, also die Leute nach da drunter bringen oder nehmen drin. Und dann gibt's noch eine Kritik oder eine Einschätzung in einer ähnlichen von Viktor Klemperer über den eingebildeten Kranken in der zweiten Hälfte, an die sich dann weitere Darstellungen noch anschließen. Und man kann halt dazu sagen, dass abschließend nochmal so ein bisschen physiognomische Aufnahmen von Skelettteilen aus dem Fußbereich der Menschen und auch der Muskelaufbau der Schultern, wie halt dann sozusagen die Muskelstränge sich um das Schultergelenk legen. Hier sehen wir eine Rückenansicht mit dem Schulterblatt und Bizeps, Trizeps. Und die Unterarmmuskulatur. Also es geht schon auch nochmal in den Programmen ein bisschen darum, halt daran anzuschließen, wahrscheinlich was die Leiden sein können. Und so wie es aussieht, wie es hier skizziert ist, sind die ersten Stücke, die er selber gemacht hat, zwar unbedeutender Art laut Programm, aber sie nennen sich die Eifersucht des Beschmierten, der fliegende Arzt, die Besonnenen, der Liebeswist und der verliebte Arzt. Also für Molière ging es halt auch immer wahrscheinlich ein bisschen um diese ganze Thematik. Gesundheit und menschliche Körper. Aber auch da sind wir, oder bin ich eher Laie. Und hier wird noch geschrieben, 51 Jahre alt starb er, geliebt, gehasst, angebetet, verflucht, ausgehöhlt von Sorgen, geschwellt von Erfolg, ein Komödiant, der Schöpfer der französischen Komödie. Und zu Viktor Klemperer können wir noch sagen, der war ja selber Professor und spezialisiert auf Romanistik und ist dann bei uns natürlich neben diesen Fachbeiträgen vor allem durch sein Werk der LTI, was ja eines der zentralen Werke erste Werk der Sprachanalyse im Dritten Reich war, besonders im Gedächtnis geblieben. Aber an sich für 1955 schon ein spannendes Programmheft. Wie progressiv es war, können wir nicht einschätzen. Oder ob es dann doch eher klassisches Theater.
Ich war im Gespräch mit Björn vom Kulturquartier Schauspielhaus in der kleinen Rubrik der Kulturfragmente, in der wir Dinge besprechen, versuchen fürs Radio hörbar zu machen, die sich bei den Umbaumaßnahmen hin zum Kulturquartier vom ehemaligen Schauspielhaus so anfinden. Heute also ein Stück aus längst vergangenen Zeiten. Dieses Haus hat eine Vergangenheit, aber es hat auch eine Zukunft. Ich habe es vorhin schon gesagt und ihr habt es wahrscheinlich schon ungefähr 12.000 Mal im Programm von Radio Frei gehört. Es wird zu einem neuen kulturellen Ort in der Stadt. Im Moment wird es noch gebaut, aber nächstes Jahr, da werden diverse Eröffnungen die Stadt prägen. Aber bis dahin ist natürlich trotzdem was dort los, denn schon seit Jahren finden dort quasi in temporärer Variante Veranstaltungen statt. Erst vor wenigen Tagen wieder ein Wochenende mit ganz vielen verschiedenen Dingen und auch bei der bevorstehenden Fête de la Musique beteiligt sich das Kulturquartier. Die Fête de la Musique ist ja eine Art Straßenfest mit Live-Musik, die es in vielen, vielen Städten immer am 21. Juni gibt. Der Tag, der am längsten uns das Sonnenlicht schenkt. Es ist die Sommersonnenwende und so ist es auch an diesem Sonntag dieser Woche wieder soweit. Allein in Erfurt finden sich, wenn ich mal durch die Seite scrolle, 34 Orte mindestens, zumindest die hier gelistet sind, wo ihr Live-Musik erleben könnt. Ein sehr beliebtes Unterfangen, wie sich die letzten Jahre so herauskristallisiert hat, dass man an manchen Stellen nicht mal mehr treten konnte. Aber am Kulturquartier gibt es einiges an Platz und dort gibt es ganz verschiedene Bands zu erleben. Donata wird spielen, Eule Müller auch. Es gibt Elektrisches mit Bodo gegen Ende und dazwischen tritt Vibration Syndicate auf. Eine Band, die wahrscheinlich einige, die schon länger hier in dieser Stadt sind, kennen. Ich kenne sie auf jeden Fall schon eigentlich seit ich hier bin und ich habe mal kurz geguckt, wie lange es die Band eigentlich gibt und kann lesen, dass es sich so wohl zugetragen hat damals. Drei ehemalige Mitglieder der Punkband Rohwedders Enkel entschieden sich 1997, die Schuhe zu putzen, die Haare zu schneiden, sich ein paar billige Anzüge zuzulegen und endlich seriöse Musik zu machen. Vibration Syndicate machen einen Mix aus Jazz, Boogie Woogie, Ska, Reggae und Punk. Es ist auf jeden Fall eine lustige Band, aber mitunter auch mit nicht ganz so lustigen Inhalten, zumindest wenn wir auf das Lied schauen, was wir jetzt hier hören werden. Denn es geht bei Wut im Topf um etwas, was wieder die Lebensälteren unter euch vielleicht miterlebt haben. Wir springen darin in das Jahr 2009.
War einst in einer kleinen Stadt ein besetztes Haus. Der brave Bürger wollte es nicht und alle sollten raus. Da dachte sich der Stadtratspack, das wollen wir doch mal sehen. Verkaufte das Gelände schnell, ein Wohnpark sollte entstehen. Jede Immobilienteil schäumte gleich vor Wut. Abrissbacker kam vorbei, bloß Bullen. Ich schleich mich weg, was will ich her? Das wird mir nun zu dumm. In tiefer Nacht stieg es herab von seinem Sockel hoch. Es rauschte laut im Blätterwald, als es sich still verzog. Widerstand bei Tag und Nacht war nun angesagt. Bernd das Brot hat vorgemacht und schritt. Nun jugendfrei nach alter Tradition. Nun schlaf denn ruhig, du kleine Stadt, im tiefen Dämmerschlaf. Hieß sie eines Tages auf, finsterböse Tag. Denn der Ofen ist doch wahr, der ihr einst gebaut. Bürger wird den anfängen, ihr hat genug Vertrauen.
So klingt Musik von Vibration Syndicate, die am Sonntag zur Fête de la Musique live aufspielen am Kulturquartier Schauspielhaus im Klostergang 4. Wenn ihr euch informieren wollt, was wo spielt, dann geht auf fete-erfurt.de oder gebt Fête de la Musique und Erfurt in der Suchmaschine eures Vertrauens ein, dann kommt ihr auf jeden Fall auch dahin. Oder ihr lasst euch einfach treiben und schlendert durch die Stadt. Mit Blick auf die Uhr habe ich noch Zeit für meine eigentliche heimliche Lieblingsrubrik. Das Wetter verrät es vielleicht der einen oder dem anderen schon. Es handelt sich, habe ich gerade Wetter schon gesagt? Naja, wir schauen auf jeden Fall jetzt aufs Wetter, auch wenn das in diesen Tagen eigentlich so ein bisschen sinnlos ist, weil alle Vorhersagen am Ende irgendwie doch nicht stimmen. Mach's trotzdem. Denn wir befinden uns in einem Wechsel von dem, was war und dem, was kommt. Das ist immer so. Auf jeden Fall ist es eine gewisse Warmluft, die aus dem Südwesten nach Europa kommt. Die Höchstwerte erreichen über 25 Grad. Es gibt tiefen Luftdruck und damit auch Schauer und Gewitter. Wenn wir ein bisschen reinzoomen nach Deutschland, da gibt es auch durchaus Sonne, Wolken, Regen. Im Norden bleibt es eher noch trocken, weil das Wetter kommt ja immer von links unten. Über die Mitte und im Süden, da kann es auf jeden Fall zu Regen kommen. So auch bei uns. Also wenn wir mal so auf heute und die nächsten Tage kommen, ist heute so der Tag, wo es zu Niederschlägen kommen kann. Aber die Wahrscheinlichkeiten, die mir hier angezeigt werden, sind auch nicht mega groß. Temperaturen sind heute auch noch eher so mäßig bis zu 21 Grad, aber ab morgen wird es definitiv wärmer. Morgen schon 24 Grad und am Donnerstag mit 31 Grad lässt es mal wieder richtig krachen, damit wir uns ganz schnell umstellen müssen von kalt auf warm. Aber dann seid ihr zumindest schon 34 Grad ernsthaft. Naja gut, übers Wochenende wird es dann wieder ein bisschen kühler und nur 29 Grad. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall wahrscheinlich für die meisten von euch hervorragendes Wetter, sich draußen aufzuhalten, zum Beispiel zur Fête de la Musique zu gehen oder vielleicht auch das Krämer Brückenfest zu besuchen. Oder einfach gemütlich mit einer Limo auf dem Balkon. Ich wurde neulich gefragt, ob es eigentlich eine Balkon-Balkon-Grenze gibt, rein sprachlich gesehen. Ich wusste es nicht. Weiß es jemand von euch? Bitte eine Mail an redaktion@radio-frei.de. Da könnt ihr übrigens auch hinschreiben, wenn ihr uns mal eine E-Mail schreiben wollt, wenn euch was gefallen hat, auch wenn euch was nicht gefallen hat oder wenn ihr eine Idee habt oder sogar, wenn ihr vielleicht mitmachen wollt. Ich schiebe mich so langsam Richtung Ende der Sendung und dabei hilft mir der folgende Song, Traveling Blues von The Human Experience, hier im Unterdessen auf Radio Frei. Rita Rades Ende ist da. Zwei Stunden unterdessen für heute sind vorbei. Mir hat es irgendwie ganz gut gefallen. Wie ging es euch so? In jedem der Fälle von Antworten habt ihr morgen die Chance auf eine neue Ausgabe dieser Sendung, moderiert von Uli. Es gibt eine neue Folge in der Rubrik Switch vom Frosch zum Vogel. Es geht um eine Veranstaltung am Wochenende im Retronom. Nuevo Paradiso taucht mit einer neuen Ausgabe dieser kleinen Reihe auf. Aber wir hören auch ein Gespräch mit Esra zur Anerkennung von Todesopfern rechter Gewalt in Thüringen. Ich verabschiede mich von euch, bin in 2 Wochen wieder hier mit einer neuen Ausgabe des Unterdessens am Dienstag. Nächsten Dienstag hier Donata und Asmus, so wie es fast schon Tradition ist. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht das, worauf ihr Lust habt, so dass möglich ist. Und jetzt fehlt noch ein Teil des Satzes. Bleibt uns hold und gewogen. Adios.